Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Anselm Grün ist ein Mönch, wie er im Bilderbuch steht. Schwarze Kutte, rauschender Bart und schulterlanges, weiß-graues Haar. Mit einer Gesamtauflage von 15 Millionen Büchern gehört er zu den meistgelesenen christlichen Autoren der Gegenwart. Seine lebensnahe Art der Bibelauslegung kommt an. Seine Verbindung von Theologie und Psychologie trifft den Nerv der Zeit. Wo er auftritt, füllen sich die Säle. Aber das Thema, zu dem ich ihn befragen möchte, das mag er eigentlich nicht. Darüber spricht er nicht gern, wie Pater Anselm offen zugibt. Es geht ums Geld.
Wenn ich über Geld rede, bekomme ich immer Zuschriften, Leute, die mich verdammen, dass ich überhaupt mit Geld umgehe, die sagen, ich würde so fromme Bücher schreiben, die lesen sie jetzt nicht mehr, weil das ist ja Sünde, überhaupt mit Geld umzugehen. Und da erlebe ich, dass man nicht objektiv reden kann. Ich habe mal gesagt, über Sexualität kann man heute offener reden als über Geld, weil Geld so ein Tabuthema ist. Aber beim Geld kommen eben ganz viele innere Themen hoch. Angst, zu kurz zu kommen, Neidgefühle, Schadenfreude, Moralisieren. Das ist ganz schwierig und deswegen rede ich nicht so gerne über Geld, weil ich dann immer beschimpft werde.
Wir tun es jetzt trotzdem und reden übers Geld. Als klösterlicher Finanzchef hat Anselm Grün fast täglich damit zu tun. Und das liegt ihm auch irgendwie im Blut. Schließlich hat er schon als Kind einen Sinn für das Geschäftliche entwickelt.
Mein Vater war Kaufmann und hat ganz allein ein Geschäft aufgemacht in den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert. Es war keine leichte Zeit und hatte das Elektrogeschäft. Und wir Kinder haben dann immer Glühbirnen austragen müssen oder kleine Pakete an die Kunden mit dem Fahrrad fahren müssen. Und die Leute kamen natürlich und beim Telefon, dann haben wir schon verhandelt. Also das mit Geld umgehen oder verkaufen, das war anscheinend so in der Ader. Als ich später dann im Kloster war, ich habe in Rom studiert, jetzt mal, wenn ich nach Rom gefahren bin mit dem Zug, das war nur zweimal im Jahr, habe ich dann irgendwelche Geräte für Studenten mitgebracht und habe da so einen Handel aufgemacht. Also offensichtlich liegt das im Blut, aber ich wollte eigentlich nie Kaufmann werden. Ich habe schon mit 10 Jahren mit meinem Vater gesprochen, dass mich das fasziniert, die Liturgie, und ich würde auch gern Kaplan werden. Und dann hat er eben gefragt, Ordensmann oder Weltpriester, ich wusste gar nicht, was Orden ist. Aber sein Bruder war Benediktiner und dann hat er das eigentlich so arrangiert, dass ich mit 10 Jahren schon ins Internat kam. Und dann bin ich da hineingewachsen und es war eigentlich immer so ein Wunsch, dass ich in Orden gehe, dass ich Benediktiner werde.
So wurde Anselm Grün nicht Geschäftsmann, sondern Mönch. Er trat in die Benediktinerabtei Münster-Schwarzach ein, studierte Theologie und Philosophie, befasste sich mit C.G. Jung und der Zen-Meditation. Sein Ziel waren die Seelsorge und die Mission. Aber dann holte ihn der Geschäftsmann wieder ein. Als der Abt des Klosters einen neuen wirtschaftlichen Leiter, einen Zelerar, suchte, fiel seine Wahl auf Pater Anselm. Er schien ihm von seinem familiären Hintergrund her dafür der geeignete Mann zu sein. Doch dieser sah es anders.
Ich wollte im Kloster nicht diese Krämerseele aktivieren, sondern wollte eigentlich nur Seelsorge machen, aber da kam der Abt dann auf die Idee, dass ich die Verwaltung übernehmen soll. Das Problem war, dass die Abtei in Krise war. Ein Mitbruder, der dafür bestimmt war, der hatte ein volles Studium, der ist dann ausgetreten und so war mein Vorgänger in Not und der Abt in Not. Und ja, es hat mich in Krise gestürzt, weil es absolut nicht meine Idee war. Dann habe ich mit den jungen Mitbrüdern gesprochen, die haben gesagt, ja, ist aber doch wichtig, auch im Kloster gilt, wer das Geld hat, hat die Macht und kann was bestimmen und kann etwas formen und gestalten. Und dann habe ich ja gesagt, so einfach aus Solidarität mit der Gemeinschaft und mit dem Ziel, über die Verwaltung die Gemeinschaft auch spirituell zu erneuern, weil wir beten 3 Stunden am Tag miteinander, wir arbeiten aber 8 Stunden miteinander. Wenn wir 8 Stunden gegeneinander arbeiten, nützen die 3 Stunden Gebet füreinander auch nichts.
Statt Theologie war jetzt Betriebswirtschaft angesagt. Der junge Mönch büffelte Statistik, Buchhaltung und Steuerrecht. 1977 übernahm er die wirtschaftliche Leitung der Abtei. Dazu gehört nicht nur das Kloster selber, sondern auch eine Reihe von Betrieben mit insgesamt 300 Angestellten.
Wir haben erstmal die ganzen Handwerksbetriebe, angefangen von der Landwirtschaft, Gärtnerei, dann Bäckerei, Metzgerei, dann Maurer, Tüntner, Elektriker, Spengler, Schlosser, Schmiede, Goldschmiede, Druckerei. Wir produzieren alles möglichst selber. Dann haben wir eine Schule mit 180 Schülern, wo das Kloster jedes Jahr 500.000 Euro draufzahlen muss. Wir haben 3 Bildungshäuser, die müssen ja auch subventioniert werden. Und wir haben ein Ökoprojekt, wir gewinnen 96% der Energie aus regenerativen Quellen, aus Wasser, Strom, Biomasse und Holzhackschnitzel, sodass wir uns ganz gut tragen können. Und ich muss die Arbeit organisieren, dann muss ich fürs Geld sorgen, mit den Banken reden, Geld anlegen oder Darlehen aufnehmen, je nachdem, was wir gerade brauchen, dann mit den Behörden verhandeln. Eigentlich ist die ganze Organisation und die finanzielle Leitung.
Als Zellerar hat Ansiam Grün die klösterliche Wirtschaft neu geregelt und er wagte den Schritt an die Börse. Dass er mit geliehenem Geld in Staatsanleihen investierte, gefiel vielen Mitbrüdern allerdings nicht. Ein Kloster, so kritisierten sie, ein Kloster dürfe sich nicht an renditeorientierten Geldanlagen beteiligen. Doch Ansiam Grün sieht es ganz nüchtern. Die Abtei braucht Geld, um die Schule, die Bildungshäuser und die Mission zu finanzieren. Und dieses Geld lässt sich auch an der Börse erwirtschaften.
Ich denke, wenn wir die Zinswirtschaft total abschaffen, dann würde auch unser ganzes Wirtschaftssystem nicht funktionieren. Natürlich kann man sich Gedanken machen, ob es andere Formen gibt. Früher gab es die Tauschwirtschaft, aber der ganze Aufschwung war eben mit der Zinswirtschaft. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Vor 15 Jahren oder 20 Jahren habe ich Schweizer Franken mit 3% aufgenommen und ungarische Anleihen mit 8% angelegt. Die Schweizer haben billig Geld verliehen, weil sie zu viel hatten. Die Ungarn brauchten Geld, um ihre Wirtschaft aufzubauen. Nach 5 Jahren, nach 6 Jahren mussten die Ungarn nur noch 4% zahlen, genauso wenig wie Deutschland, weil sie mit dem Geld, das ihnen geliehen worden ist, gewirtschaftet haben. Also eigentlich haben alle gewonnen, die Schweizer, die Ungarn und ich als Anleger, der natürlich das Risiko eingegangen ist, diese Konstruktion zu machen. Und das ist der eigentliche Sinn dieser Wirtschaft, der Geldanlegen, dass alle gewinnen. Wenn eine Spekulation gegen jemand ist, und es ist leider geschehen in den letzten Jahren, dass Spekulanten gegen eine ganze Volkswirtschaft spekuliert haben, gegen die Asiatischen zum Beispiel oder gegen den Rennen oder gegen Island, dann ist das kriminell.
Für die klösterliche Finanzpolitik gelten strenge ethische und ökologische Kriterien. Entsprechend liest Pater Ansiam auch die Aktien aus, in die er investiert. Dabei ist er durchaus bereit, ein gewisses Risiko einzugehen. In guten Zeiten hat er so jährliche Renditen von bis zu 10% erwirtschaftet.
Ich kann ganz konservativ anlegen und nur von Angst geprägt, oder ich kann mit etwas mehr Risiko anlegen. Aber ich muss immer auch das richtige Maß wissen. Das ist auch wichtig. Und wer Risiko eingeht, der kann auch mal verlieren. Das gehört auch dazu. Wer gewinnen will, muss auch verlieren können. Sonst soll er die Hände lieber davon lassen. Und mit Maß anlegen heißt für mich, ich mache nicht alles, was ich kann. Also die Banken hätten mir viel mehr Kredite gegeben. Ich habe gesagt, nein, das ist das Maß, mit dem ich einigermaßen ruhig schlafen kann, aber mehr mache ich nicht. Natürlich, wenn ich anlege, lege ich natürlich lieber an, wenn es 1% oder 2% mehr gibt als weniger. Aber ich muss dann immer schauen, wo ist es real. Es gibt ja alle möglichen Finanzberater, die mir alles versprechen. Und ich weiß ungefähr, was möglich ist und wie die Ströme sind. Und all diese großen Versprechungen, was zu groß ist, dann Versprechungen, dem glaube ich nicht, dann denke ich immer, das kann nicht stimmen. Aber Geld hat natürlich eine Eigendynamik. Also wer mit Geld umgeht und wenn er gewinnt, dann entsteht so eine Faszination, dass man immer mehr und mehr macht. Deswegen braucht es da die Bescheidung, das Maß und die innere Freiheit, dass ich mich nicht vom Geld her definiere und dass ich immer weiß, Geld dient den Menschen und nicht umgekehrt. Es geht nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Es geht darum, die Projekte, die ich habe, mit Geld zu versorgen, aber nicht so eine Eigendynamik im Geldanlegen da entstehen lassen. Das tut der Seele nicht gut.
Das richtige Maß ist ein zentrales Prinzip in der benediktinischen Lebensweise. In der modernen Finanzwelt ist es weitgehend verloren gegangen. Hier triumphierte während Jahren eine brutale Maßlosigkeit. Bis zum Crash.
Der Crash war ja einmal bedingt, dass viel zu viele Luftblasen entstanden sind. Man hat spekuliert, ohne eine reelle Grundlage in der Wirtschaft zu haben. Man hat nicht auf Aktien angelegt, sondern hat Aktienoptionen oder Bonuszertifikate. Die Banken haben immer kompliziertere Konstruktionen gemacht. Das waren Luftblasen, die mit der Realität nichts zu tun hatten. Das waren wie Wetten. Und da ist die Krise sicher auch heilsam, weil das tut nicht gut, wenn man einfach nur ohne reelle Grundlage wirtschaftet, sondern einfach irgendwelche Spekulationen macht.
Wie die meisten Anleger hat auch Pater Anselm durch den Börsencrash herbe Verluste erlitten. Wie hoch sie sind, mag er nicht sagen. Aber eine andere Zahl gibt er bekannt. Nachdem das relativ sichere Geschäft mit Staatsanleihen dem Kloster über lange Zeit gute Einnahmen beschert hatte, kam es 2002 zu einem Rückschlag. Argentinien konnte seine Schulden nicht mehr zurückzahlen und das Kloster musste Anleihen in der Höhe von 3 Millionen Euro abschreiben. Für den Finanzverwalter ein heikler Moment.
Ich habe gedacht, ich mache der Alexis Sorbas, der dann getanzt hat, als sein Projekt da runtergegangen ist. Ich habe gedacht, gut, tut meinem Image vielleicht auch ganz gut. Ich galt immer so als erfolgreich. Deswegen, ich mache auch Fehler oder es gelingt nicht alles, was ich in die Hand nehme, sondern es hat auch alles Grenzen. Das war für mich auch eine spirituelle Herausforderung, einfach bescheiden zu sein. Natürlich hat mich erstmal getroffen. Schaffe ich das wieder? Kann ich das wieder gut machen? Aber nach ein paar Jahren war das alles wieder längst eingeholt.
Ob es diesmal in der gegenwärtigen Finanzkrise auch so schnell wieder aufwärts geht, steht in den Sternen. Doch der klösterliche Finanzchef rechnet in größeren Zeitabschnitten und kann auch warten.
Jetzt momentan, da muss ich einfach warten. Ich reagiere jetzt momentan nicht hektisch, sondern habe die Hoffnung, 2, 3 Jahren ändert sich das auch wieder und so lange muss man einfach warten. Man braucht immer auch einen langen Atem und wir Benediktiner bestehen seit 1500 Jahren und haben da auch beim Geld auch einen langen Atem. Wer alles kurzfristig haben will, der verliert immer. Entscheidend ist auch hier langfristig zu denken. Und es gibt sogar in der Schweiz eine Untersuchung über die Langlebigkeit von Firmen und von Klöstern. Natürlich nicht jedes Kloster besteht 1500 Jahre, aber im Durchschnitt haben die Benediktiner Klöster ein Alter von 500 Jahren und das ist für eine Firma doch sehr selten.
Tatsächlich haben keine anderen Betriebe sich so erfolgreich durch das Auf und Ab der Zeiten behaupten können wie die Klöster. Deshalb regt sich Pater Anselm auch nicht sonderlich auf, wenn die Börsenkurse in den Keller rasseln. Er schläft trotzdem gut.
Ja, ich nehme das nicht mit in meine Zelle und in den Schlaf, sondern halte es Gott hin und denke, ja, so ist es. Ich kann jetzt da nicht angeben. Ich muss es einfach wahrnehmen. Aber ich habe die Hoffnung, dass es wieder geht. Also es betrifft mich nicht so, dass ich jetzt da schlaflose Nächte habe.
Nicht alle Anleger nehmen es allerdings so ruhig. Einige haben ihre Ersparnisse verloren. Andere bangen um ihre Altersversicherung oder um ihren Arbeitsplatz.
Diese Angst, das Ersparte zu verlieren, die Arbeit zu verlieren, das sind natürlich reale Ängste. Wichtig ist einfach die Frage, worauf baue ich mein Haus? Und Geld allein ist zu brüchig, um es darauf zu bauen. Ich muss einfach ein tieferes Vertrauen haben, dass Gott mir auch die Kraft gibt, durch schwierige Zeiten durchzugehen, dass er mich segnet, die Hand über mir hält. Und die Frage, woher definiere ich mich? Definiere ich mich von Geld und Besitz oder definiere ich mich von den eigentlichen Werten, dass ich als Mensch durchlebe? Und wenn wir unsere Vorfahren schauen, es gab nie nur goldene Zeiten. Die haben alle Krisen durchlebt und das ist ja auch eine Schule, einfach den Glauben dadurch zu festigen und ja, eben nicht so rein vom äußeren Erfolg zu leben, sondern von inneren Werten.
Anselm Grün beginnt den Tag mit Gebet, Bibellektüre und Meditation. Gelassenheit und Seelenruhe sind ihm wichtig, gerade auch wenn er viel zu tun hat, was meistens der Fall ist. Gegen die Hektik, wie sie viele Anleger befällt, scheint er immun.
Ich brauche am Tag vielleicht eine Viertelstunde fürs Geld anlegen. Eine Viertelstunde ist mehr das Kontieren, weil die Wertpapiere muss ich selber kontieren, die blicken die Buchhalter nicht durch. Ich habe nichts am Computer, nichts am Handy, also ich habe sowieso kein Handy, nur für alle Fälle im Auto, wenn Stau ist. Aber ich schaue nicht den Computer, nicht den Fernsehen, ich schaue einmal kurz in die Zeitung. Es gibt Wochen, wo ich gar nichts anlege und wo einfach alles ruhig läuft und wo ich nur warte. Und dann gibt es mal Wochen, wo ein bisschen mehr ist, aber das ist pro Tag vielleicht eine Viertelstunde.
Und diese Viertelstunde passt für Anselm Grün gut in den benediktinischen Rhythmus von Gebet und Arbeit. Den verantwortungsvollen Umgang mit Geld versteht er durchaus auch als Teil des klösterlichen Lebens.
Geld ist ja nicht an sich schlecht. Jedes soziale Projekt, jede Missionsaufgabe braucht Geld. Und die Benediktiner haben keine Armut im Sinn von Franziskus gelobt, sondern wir haben Gütergemeinschaft, wir haben klösterlichen Lebenswandel. Das heißt einfach, ja, mit wenig umgehen, keinen Besitz haben, keinen Privatbesitz haben. All dieses mit Geld umgehen ist einfach eine Sicherung der Arbeitsplätze, dass ich eben vielen Menschen einen Ort biete, wo sie einen sicheren Arbeitsplatz haben. Was wir tun, dient ja den Menschen. Die Schule dient den Menschen, die Bildungshäuser dienen den Menschen, Ökologie dient der Umwelt. Aber um ökologisch arbeiten zu können, muss ich erstmal investieren und dazu brauche ich Geld. Um das zu tun, muss ich erstmal was einsetzen und die Frage, woher nehme ich das Geld?
Einige Anhängerinnen und Anhänger von Anselm Grün können es ihrem Idol allerdings nicht verzeihen, dass er sich nicht bloß um Spirituelles, sondern auch um ganz Materielles kümmert. Und so muss er sich öfters mal rechtfertigen.
Wenn ich einen Vortrag halte und bekomme Geld dafür, dann beschimpfen mich auch manche, Jesus hat alles umsonst gemacht. Ich sage dann immer, aber Jesus hatte auch eine Kasse. Ja? Die Jünger hatten auch eine Kasse, die mussten ja auch das Brot kaufen irgendwoher. Also es wäre unrealistisch zu sehen, Jesus hätte kein Geld gehabt oder Jesus hatte ganz ungeniert da im Gleichnis von Talenten zu dem dritten Knecht gesagt, hättest du wenigstens dein Geld auf die Bank gebracht, dann hättest du wenigstens Zinsen gebracht. Also Jesus war da unkompliziert und hat manche Gleichnisse ja auch aus der Finanzwirtschaft genommen. Aber es gibt Menschen, die nur noch vom Geld schwärmen und die haben dann die Beziehung zu ihrem Herzen verloren. Mit denen kann man immer normal reden. Sergio Jung sagt ja, Geld kann die Maske verstärken, das ist die Gefahr. Entscheidend ist, ob ich mich vom Geld bestimmen lasse oder ob ich mit dem Geld den Menschen diene.
Eine der einträglichsten Geldquellen für die Abtei Münsterschwarzach ist Anselm Grün selber. Seine Buchhonorare, Vorträge und Seminare bringen dem Kloster Einnahmen von über 500.000 Euro pro Jahr. Anselm Grün wäre längst Multimillionär, doch als Benediktiner verzichtet er auf eigenes Geld.
Nein, das ganze Geld geht in die Projekte, in die Schule, in die Bildungshäuser. Und da bin ich dankbar, dass dieses Geld gut angelegt ist, aber nein, ich habe kein Geld, so nicht irgendwie, nur das Taschengeld. Und wir haben eine Kasse und da haben wir genaue Regeln. Wer getankt hat, der kriegt halt wieder das Geld. Und oder wenn er Reisegeld braucht, dann muss er zu mir, dann kriegt er eine Unterschrift, dann kann er es bei der Kasse holen. Aber ich habe genauso wenig Eigengeld wie die Mitbrüder.
Sein Taschengeld beziffert Anselm Grün auf etwa 50 Euro pro Monat. Damit leistet er sich unterwegs gelegentlich einen Cappuccino. Auf Luxus verzichtet er. Wie seine Mitbrüder lebt er in einer kleinen, bescheidenen Zelle, ohne jeglichen Komfort. Auf dem Boden stapeln sich Bücher und Papiere. Doch der Auflagenmillionär ist ganz zufrieden damit.
Ja gut, manchmal ist mein Boden voll in der Zelle, aber dann ist mehr Sache vom Aufräumen. Denke ich, dann muss ich wieder mal entrümpeln und aufräumen. Nein, ich möchte keine größere Zelle. Ich muss sie auch selber in Ordnung halten. Da hätte ich dann noch mehr Arbeit.
Mit einem alten, klapprigen VW Golf fährt der wohl bekannteste Benediktiner Deutschlands quer durch die Lande zu seinen Vorträgen und Kursen. Etwa 200 sind es pro Jahr. Sein Honorar ist vergleichsweise bescheiden. 400 Euro im kirchlichen Bereich, 800 in der Privatwirtschaft.
Viele sagen, ich bin viel zu billig, aber ich tue mir selber schwer, da so große Geldforderungen zu stellen. Ich habe mich geniert, dann zu viel Geld zu verlangen. Ich musste mich erst durchringen. Aber nachdem ich gemerkt habe, manche Pfarreien meinen, eine Flasche Wein würde genügen, da habe ich gedacht, na, dafür fahre ich nicht 700 Kilometer. Also das muss auch gewürdigt werden. Viele meinen, es wäre ganz nett, wenn ich da meinen Vortrag halte, es wäre eine schöne Verzierung, aber dann Geld haben sie keins. Die Leute verdienen mit mir. Also ganz viele Vorträge, die ich halte, sind Benefizveranstaltungen. Gestern war ich in einer Pfarrei, die haben 10 Euro verlangt, 600 Leute, 6.000 Euro und ich habe 400 Euro bekommen. Die haben das für die Kirchenrenovierung genommen. Also es sind ständig Veranstaltungen, die allen dienen. Natürlich muss es im Gleichgewicht sein. Wenn es Benefiz ist, dann ist gut. Aber wenn eine Buchhandlung so hohe Preise verlangt und es für sich einsteckt, dann fühle ich mich dann ausgenutzt.
Mein Gespräch mit Anselm Grün habe ich in einem von Ordensschwestern geführten Bildungshaus am Vierwaldstätter See aufgezeichnet. Er leitete dort einen Wochenendkurs mit dem Titel «Der Himmel beginnt in dir». Kurskosten 200 Franken. Bei 150 Teilnehmenden kann man sich leicht ausrechnen, wie viel Geld da zusammenkommt. Den kirchlichen Bildungshäusern, die mit rückläufigen Teilnehmerzahlen und drohenden Defiziten zu kämpfen haben, spült eine Veranstaltung mit Anselm Grün das dringend benötigte Geld in die Kasse.
Ein Bildungswert hat gesagt, durch meinen Vortrag konnten sie das ganze Jahr finanzieren.
Die Liste der Aktivitäten von Anselm Grün ist endlos lang. Er hält Vorträge und Seminare, er schreibt ein Buch nach dem anderen, er leitet 20 Betriebe und ist Chef von 300 Angestellten. Er kümmert sich ums Finanzgeschäft, er ist aber auch Seelsorger, geistlicher Begleiter und Therapeut. Und als Außenstehender fragt man sich, wie schafft der Mann das alles?
Das benediktinische Leben ist sehr strukturiert. C.G. Jung hat festgestellt, wer in einem guten Rhythmus arbeitet, kann mehr arbeiten. Also ich könnte nicht 6 Stunden am Stück was arbeiten, aber es wechselt ja vormittags die Verwaltung, nachmittags die Gespräche, abends die Vorträge, morgens zwischen 6 und 8 am Dienstag und Donnerstag das Schreiben. Also es ist so strukturiert und es hält mich lebendig und wach.
Stress scheint für Pater Anselm ein Fremdwort zu sein. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass er selbst schwierigen Lebensumständen etwas Gutes abgewinnen kann. So auch der momentanen Krise auf den Finanzmärkten.
Für mich hat eine Krise immer eine positive Wirkung. Sie zeigt uns, Geld ist auch trügerisch und erfüllt nicht unsere Wünsche und Geld macht auch nicht glücklich, sondern Geld kann eine gewisse Zufriedenheit, Ruhe ausmachen, aber wenn Menschen dann immer mehr Geld haben, werden sie auch nicht ruhig, sondern werden besessen davon, also insofern doch das ambivalent. Ich denke, das ehrliche Unterhalten über Geld, über die Werte des Menschen, das wäre jetzt so die Einladung dieser Krise. Und das wird das Tabuisieren von Geld und Besitz aufgeben. Im Lukas-Evangelium ist ja erstaunlich, da war der Umgang mit den Dingen, dem Geld, das Teilen des Besitzes, der sorgfältige Umgang war auch mit dem fremden Gut, die Bedingung für eine echte Spiritualität. Er sagt, wer mit fremdem Gut nicht zuverlässig umgeht, wie soll der das Eigentliche bekommen? Das Eigentliche ist Gott, das Eigentliche ist die Seele. Also keiner kann die Seele gewinnen, wenn nicht sorgfältig auch mit den Dingen dieser Welt umgeht. Und ich sehe die Krise als spirituelle Herausforderung, dass ich auch mit den weltlichen Dingen, auch gerade mit Geld, spirituell umgehe. Und spirituell umgehen heißt sorgfältig teilen, also nicht egoistisch, nur alles an sich raffen und frei sein, sich nicht davon definieren, sondern eine innere Freiheit haben. Und das zeigt sich, ob ich beim Beten ans Geld denke oder an Gott denke.
Seit über 30 Jahren leitet Anselm Grün als klösterlicher Zelerar die Finanzgeschäfte der Abtei Münsterschwarzach. Der Zeitpunkt des Rücktritts naht.
Ich dränge ja schon immer drauf, dass ich das abgeben kann, aber im Kloster kann man nicht so schnell einen Rand ziehen, das hängt ab, wer da gerade eintritt, aber ich habe da schon ein paar im Auge. Ich gebe es gern ab. Natürlich weiß ich nicht genau, wie es mir dann geht. Also ich möchte es loslassen, aber ich weiß von Mitbrüdern, die mir dann auch erzählt haben, sie wollten unbedingt loslassen, aber es war dann doch schwer. Und das glaube ich schon, dass es auch ein Schmerz ist. Mein Nachfolger wird es anders machen als ich. Und dann wird natürlich das Gefühl kommen, es wird es besser machen. Aber ich hoffe, dass ich es gut lassen kann. Und ich freue mich einfach dann auf andere Dinge. Lesen, schreiben, weiß ich nicht genau, aber lesen. Ich schreibe auch viele Briefe und Seelsorge, da geht die Arbeit nicht aus.
Und jetzt haben wir also doch lange übers Geld geredet, obwohl Anselm Grün nicht gerne öffentlich darüber spricht. Aber er will nichts verstecken. Schließlich geht es bei einem Gespräch über das Geld nie nur um das Geld allein.
Geld offenbart ja den Charakter. Ob ich was verbergen will? Wenn ich Geld verberge, verberge ich auch meine Seele. Ich verberge irgendeinen Teil, der nicht gut gelaufen ist oder wie auch immer, oder meinen gierigen Teil, je nachdem. Das Gespräch über Geld ist immer das Gespräch über die eigene Seele.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.